Zur gleichen Zeit in Rom, 200 Jahre nach Christi Geburt. Die Bürger gehen ins Theater. Sonntags spannen Marinesoldaten ein riesiges Segeldach über das Kolosseum. Die Massen genießen grausige Spektakel. Bären aus germanischen Wäldern werden auf afrikanische Löwen gehetzt und sie reißen einander die Köpfe ab. Zur Abwechslung füllt man die Arena mit Wasser. Seeschlachten sind ein besonderes Vergnügen. Die Leichen der Unterlegenen treiben in der roten Brühe an den vorderen Sitzreihen vorbei. Erhalten sind nur die unterirdischen Ställe und Magazinräume. Die Spielfläche ist abgetragen. Aus der strengen römischen Republik war eine reiche Monarchie geworden. Die Kaiser verherrlichten sich in gigantischen Bauwerken. Rom verwaltete 700.000 Menschen in 432 Bezirken. Über 1.000 Brunnen spendeten frisches Wasser, das über Aquädukte aus den fernen Apenninen herangeführt wurde. 700.000 Kubikmeter Wasser strömte pro Tag in die Stadt. Auch in 11 große Badeanlagen, in denen sich 20.000 Menschen gleichzeitig aufhalten konnten. Die größte Anlage war der Circus Maximus mit 250.000 Plätzen. Eines Tages stürzten die Holztribünen zusammen. 13.000 Menschen fanden den Tod. In der Hauptstadt der Mittelmeerwelt lebten Menschen aus allen Ländern der Erde. Kriegsgefangene aus dem Osten, Kaufleute aus Griechenland, Sklaven aus Germanien und Gelehrte aus Ägypten. Sie alle hatten eigene Lebensweisen, Religionen und Kulte mitgebracht. Im Volk kursierten obskure Lehren und undurchsichtige Praktiken von Zauberern, Wahrsagern und Magiern. Nigromanten, Fachleute für schwarze Magie, boten auf dem Forum Romanum zu hohen Preisen Zaubertafeln an. Das Publikum war abergläubisch. Man murmelte Beschwörungsformeln wie Ablanatanalba für die heidnischen Gottwesen Pnut, Iao und Abraxas. In Rom verschmolzen die sonderbarsten Mysterien und Kulte. Eine neue, moderne und revolutionäre Glaubensgemeinschaft drang aus dem Osten in die Hauptstadt vor. Die Christen gruben sich außerhalb der Stadtmauer Gänge in die Erde. Hier betteten sie ihre Toten zur Ruhe. Die uns bekannten unterirdischen Katakomben sind über 100 Kilometer lang und bieten Platz für eine 500.000 Grabstätten. Die meisten Gräber bestanden aus einfachen Wandnischen, die von kleinen Steinplatten mit dem Namen und Todestag des Verstorbenen verschlossen wurden. Die Bestattung war kostenlos. Für die Armen in Rom ein großes Glück. Staatliche Wohlfahrt gab es noch nicht. In hohen Bestattungsräumen ruhten die Gebeine der Wohlhabenden. Die reichen Christen hatten der Kirche das Gelände für die Katakomben zur Verfügung gestellt. Sie spendeten in großem Umfang Gelder für die vielen Notleidenden in der Stadt. Christliche Senatoren redeten Sklaven mit Bruder an. Wie die Juden glaubten sie an einen einzigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen habe. Eine außergewöhnliche Einstellung in der antiken Welt. Der Schöpfer habe seinen Sohn Jesus von Nazareth auf die Erde gesandt, um anzukündigen, dass das Ende der Zeit gekommen sei und das Reich Gottes nahe bevorstehe. Die ersten Christen waren Juden. Sie sahen in Jesus einen neuen Moses. Mit dem Zauberstab, einem heidnischen Zeichen für übernatürliche Kräfte, schlägt er Wasser aus einem Felsen. Die Christen waren überzeugt davon, aus dem Jammertal irdischen Lebens entfliehen zu können. So wie der arme Lazarus durch die göttliche Kraft Jesu vom Tode auferstanden war, so würde der Gläubige selbst eines Tages ein neues, ein ewiges Leben beginnen und seine Erlösung finden. Und der Preis dafür? Diesen Gott konnte man nicht bestechen. Mit Geld und Gut ließ sich die Himmelspforte nicht aufschließen. Nur wer eine tiefe persönliche Bindung zu Gott suchte und in der Nachfolge Jesu leben wollte, der durfte auf das Reich Gottes hoffen. Fische und Brotkörbe an den Katakombenwänden erinnerten an die Wundertaten des Erlösers. Später wurden sie Symbole des Glaubens. Bald waren sie im ganzen Römischen Reich verbreitet. Wie in den Bildern verbanden die Christen auch in ihrem Glauben Vorstellungen unterschiedlicher Kulturen. Sie formten eine alles umfassende Deutung der Welt, eine universale Religion. Kaiser Konstantin gab ihnen Macht. Konstantin selbst betete Apollo an, den Sonnengott. Aber als die neue Religion immer mehr Anhänger gewonnen und sich in den einflussreichsten Kreisen ausgebreitet hatte, gab Konstantin den Christen seine kaiserliche Anerkennung. Dankbar erhöhten sie ihn zum Kaiser von Gottes Gnaden. Damit stellten sie eine Verbindung von weltlicher Herrschaft und christlichem Glauben her, die viele Jahrhunderte abendländischer und deutscher Geschichte prägen sollte. Die Kirche und die Kirchenmänner wurden reich. Als einziges Gotteshaus in Rom hat Santa Sabina den frühchristlichen Charakter einer Basilika bewahrt. Ein großer, rechteckiger Raum, das Mittelschiff, wird durch Säulen von zwei Seitenschiffen abgegrenzt. Vorbilder für diese Architektur waren heidnische Bauwerke. Santa Sabina sah im Prinzip genauso aus wie eine römische Kaufhalle oder der kaiserliche Thronsaal. Die christliche Kirche war eine überaus enge Verbindung mit dem römischen Kaiserreich eingegangen. Die Staatsverwaltung wurde zum Muster für ihre eigene Organisation. Am Ende des 4. Jahrhunderts wurde jeder zum Tode verurteilt, der heidnischen Ritus praktizierte. Der universale Staat stützte sich auf den universalen christlichen Glauben. Und für die Kirche wurde die römische Monarchie zum Abbild des himmlischen Reiches. Im Jahre 500 erscheint Christus in der erzbischöflichen Kapelle in Ravenna in der Gestalt eines Siegers. Das Kreuz, an das die Römer ihn einst geschlagen hatten, ist ihm leicht geworden. Christus triumphiert. Der Erlöser trägt das kaiserliche Kriegskostüm. Ich bin der römische Imperator. Das wollen das Mosaik und sein Stifter, der Erzbischof, sagen. Gottes Sohn und damit auch seine Stellvertreter, die hohen Kirchenleute, befinden sich im Besitz höchster weltlicher Macht. Jahrhundertelang werden die abendländischen Kaiser gegen diesen Anspruch ankämpfen.